Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Ein starkes Zeichen gegen Krieg weltweit. Das, was die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee mit ihrer Initiative, die ein Verbot von Kriegsmaterialexport verlangt. Für den Bundesrat und das Parlament bedroht die Forderung wichtige Industriezweige und Tausende von Arbeitsplätzen. Am 29. November stimmt das Schweizer Volk darüber ab. Und schon heute treffen Befürworter und Gegner im Doppelpunkt aufeinander. Diskussion live jetzt aus dem Bundeshausstudio und die wird geleitet vom Bundeshausredakteur Philipp Burkhardt.
Noch nie ist aus der Schweiz so viel Kriegsmaterial exportiert worden wie im letzten Jahr. Für 722 Millionen Franken sind Rüstungsgüter ins Ausland gegangen. Ein neuer Rekord ist das gewesen. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Die Initiative von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, will alle Kriegsmaterialexporte unterbinden. Der Bundesrat rechnet damit, dass deswegen über 5'000 Arbeitsplätze in der Schweiz verloren gingen. Die Initiative verlangt darum auch, dass der Bund die betroffenen Regionen und Beschäftigten während 10 Jahren müsste unterstützen. Ist das Verbot vom Kriegsmaterialexport für ein neutrales Land wie die Schweiz eine Pflicht oder ist die Initiative eine Gefahr für einen Werkplatz Schweiz? Darüber diskutieren wir in einer Stunde live mit 4 Gästen. Von den Initianten ist der Tom Cassé bei uns, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Herr Cassé, das Schweizer Volk, das stimmt jetzt schon zum 4. Mal in Folge über das Thema ab. Bei der letzten Abstimmung, die war vor 12 Jahren, hat die Bevölkerung mit wuchtigen 78% Nein gesagt zum Exportverbot. Seid ihr durch gar nichts zu beeindrucken?
Nein, wir sind schon durch viele Sachen zu beeindrucken. Darum ist ja unsere Initiative, die jetzt zur Abstimmung kommt, auch ganz anders konstruiert als die Initiative, die das letzte Mal vor das Volk kam. Wir arbeiten jetzt mit Begriffen in diesem Initiativtext, nämlich Kriegsmaterial und besondere militärische Güter. Die sind klar definiert. Das heisst, die Stimmberechtigten können genau wissen, um welche Arten von Waffen es eben geht, die wir nicht mehr möchten, dass sie ins Ausland kommen und Menschen damit gefährden. Und während man beim letzten Mal von der Wirtschaft noch von rund 120'000 Arbeitsplätzen geredet hat, die eben gefährdet sein sollen, sind sie ja jetzt, wie Sie gesagt haben, 5'000. Deshalb kann man die zwei Initiativen so nicht vergleichen.
Als einzige Bundesratspartei für die Initiative setzt sich die SP ein. Bei uns ist die Nationalrätin Evi Allemann. Frau Allemann, die SP hat sich vehement dafür eingesetzt, dass der Bund in der Krise mit Konjunkturprogramm Arbeitsplätze erhält. Und gleichzeitig unterstützt eure Partei die Initiative, die den Verlust von 5'000 Arbeitsplätzen zur Folge hat. Wie geht das zusammen?
Ja, uns sind durch die Arbeitsplätze wirklich ein Herzensanliegen. Und uns kann man sicher nicht vorwerfen, dass wir nicht mit allergrösster Sorgfalt vorgehen, wenn es um Arbeitsplätze geht. Und auch ich bin besorgt darüber, dass die Arbeitsplätze gerade auch in der Rüstungsindustrie in Zukunft unsicher sind. Und so oder so, mit Initiativen oder ohne. Bei den Zahlen muss man einfach ein bisschen aufpassen. Der Bundesrat zählt einfach alle Beschäftigten in der Rüstungsindustrie und alle Zuliefererbetriebe zusammen. Und es gibt 5'000. Aber wenn man jetzt ein Kriegsmaterialausfuhrverbot beschliessen würde, würde es ja nicht heissen, dass einfach alle Arbeitsplätze in diesem Bereich würden flöten gehen. Sondern die Betriebe, die haben ja immer auch noch einen Anteil zivile Produktion. Und Truag zum Beispiel hat ganz erfolgreich auf zivile Produktion umgestellt und hat heute 50% von ihren Produkten oder sie sind viele Produkte und sie ist nicht Kriegsmaterial. Und das zeigt auch, dass es möglich ist, die Betriebe umzuwandeln auf zivile Produktion und letztlich auch umzuwandeln in Arbeitsplätze, die zukunftsträchtig sind, die innovativ sind. Und gerade in Thun zum Beispiel, als Bernerin ist mir das immer ein wichtiges Beispiel, hat man es geschafft, die Militärabhängigkeit, die ein bisschen ein Klumpenrisiko war von der ganzen Region, umzuwandeln in Technologiecluster, in Umwelttechnologie und in Medizinaltechnologie. Und heute ist Thun wirklich ein blühendes Beispiel, für das Konversion funktioniert hat.
Damit auf die Seite der Gegner der Initiative. Thun ist erwähnt worden. Wir haben jemanden aus Thun. Bei uns Nein zum Exportverbot, sagt BDP-Nationalrätin Ursula Haller. Sie ist Vize-Stadtpräsidentin von Thun, wo sie allein bei der RUAG, die schon erwähnt worden ist, rund 900 Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie gibt. Frau Haller, es ist auch gesagt worden, gerade die RUAG hat aber in den letzten Jahren immer mehr auf die Produktion von zivilen Gütern umgestellt. Wieso soll das nicht in der ganzen Rüstungsbranche auch möglich sein?
Das ist richtig. Wenn man weiss, dass Truag früher ungefähr 70% hat Aufträge bekommen von der Armee und 30% im Zivilen, ist das heute umgekehrt. Aber wenn man damit suggerieren will, dass es so ein einfacher Prozess, dann wäre man da natürlich ganz, ganz falsch informiert. In der Tat ist das ein Prozess, der über viele, viele Jahre geht, der ganz grosse Anstrengungen gibt. Und vergessen nicht, schon nur zu umwandeln, also von militärischen auf zivile Arbeitsplätze. Das ist natürlich auch etwas, das bedeutet, dass da ohne Verdrängungskampf unter anderem stattfindet, dass möglicherweise eben in diesen Technologien auch andere Betriebe, die vorher auch Arbeit hatten, dass die jetzt zu Konkurrenzen werden. Also ich möchte einfach sagen, das Zauberwort Rüstungskonversion tönt relativ einfach, aber es ist ein Prozess, der über viel, viel Jahre ist gegangen. Und bevor man eben neue Arbeitsplätze kreieren kann, muss man dann zuerst eben die verlorenen kompensieren. Und wir kommen jetzt sicher noch dazu.
Auf jeden Fall. Dann begrüssen wir auch noch den Fabian Ochsner. Er ist Präsident von der Avia Luftwaffe. Das ist Gesellschaft von der Luftwaffenoffiziere. Der Fabian Ochsner ist gleichzeitig Vizepräsident vom Marketing und Produktmanagement von der Rheinmetall Air Defense AG in Zürich. Das ist die frühere Oerlikon Contravis. Herr Ochsner, Gegner von der Initiative argumentieren damit, die Schweiz müsse eine Rüstungsindustrie behalten, für im Kriegsfall können unabhängig zu bleiben. Die Rheinmetall AG, die ihr arbeitet, ist aber ein deutscher Konzern. Ein anderes Beispiel, Mowag, gehört zur amerikanischen General Dynamics. Wo bleibt denn da die Unabhängigkeit am Schluss?
Gut, das ist im industriellen Bereich Besitzverhältnisse. Ich kann es vielleicht am Beispiel von der Rheinmetall Air Defense sagen. Wir sind die Gesellschaft innerhalb von der Rheinmetall, die zuständig ist für alle Flugabwehr, System und Geschäft. Und das wird rein 100% aus der Schweiz gemacht. Und wir sind das Kompetenzzentrum für Flugabwehr. Das sind wir schon früher gewesen, wo wir noch Oerlikon Contravis und noch früher Bürle geheissen haben. Das ist eine lange Geschichte, die uns hier angebracht hat, wo wir jetzt sind. Und wir haben nach einer langen Durststrecke, wo unser Markt praktisch weggebrochen ist, jetzt geschafft, dass wir eigentlich wieder auf einem aufsteigenden Ast sind. Wir haben uns können vor, auf der Basis vom Umfeld, das jetzt vorhanden ist, und können doch 1400 Rheinmetall sichere Arbeitsplätze da im Moment zur Verfügung stellen in der Schweiz, wo zum Teil eben tatsächlich auch von der Schweiz die Anwendungen in der Schweiz Technologien von uns verwendet, die dann auch verfügbar wären und auch als Kern für einen Aufbau für solche Systeme könnten genutzt werden.
Herr Kasse von der XOA, im Argumentarium für eure Initiative liest man, Waffenexporte können Kriege verlängern und Konflikte eskalieren. Waffen, das weiss man, aber können ja zur Verteidigung eingesetzt werden oder zur Abschreckung auch. Wollt ihr ein Volk, das angegriffen wird, einfach schutzlos ohne Waffen überlassen und überrennen?
Nein, das wollen wir natürlich nicht. Uns geht es wirklich um die Sicherheit der Menschen. Und zwar um die Sicherheit der Menschen in ganz vielen, vielen Ländern. Wenn man jetzt mal ganz konkret anschaut, wohin die Schweiz Waffen exportiert und wo die Schweizer Waffen dann auch eingesetzt werden, dann geht es dort wirklich nicht um das Schutzbedürfnis von einer Bevölkerung. Schweizer Waffen, auch von der RUAG, sind im Irakkrieg zum Einsatz gekommen, 2003. 2003 haben sich sehr, sehr viele Menschen hier in der Schweiz gegen den Krieg ausgesprochen. Dennoch hat man aber nicht verhindern können, dass RUAG-Handgranaten dort eingesetzt worden sind, dass Mörsergranaten dort eingesetzt worden sind aus Schweizer Produktion. Und diese Granaten, diese Waffen, die haben unschuldige Menschen getötet und sicher keinen Schutz diesen Menschen gegeben.
Aber ihr wollt ja alles verbieten. Es gibt auch sicher Orte, wo man kann sagen kann, dort dient es zur Verteidigung.
Man kann sicher sagen, dass es Orte gibt, wo es zur Verteidigung könnte dienen. Nur leider ist die Realität heute eine andere. Wenn man in Zahlen geht, wohin die Schweizer Waffen kommen, dann sehe ich nicht, dass ein Volk beschützt wird. Wenn man auf Saudi-Arabien Waffen liefert, in ein schreckliches Regime, das foltert, wo Todesstrafe für Minderjährige gibt, dann tut man das Regime stützen. Man rüstet das Regime auf. Man liefert Waffen, damit das Regime kann die eigene Bevölkerung unterdrücken. Auf der Welt gibt es heute nicht zu wenig Waffen, sondern auf der Welt gibt es heute zu viele Waffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier in der Schweiz vorangehen und sagen, wir machen nicht mehr mit bei diesem Geschäft. Wir lassen die Rüstungsindustrie sich nicht mehr länger bereichern an diesem Geschäft mit dem Krieg. Und wir machen da wirklich Schluss mit diesem dreckigen Geschäft.
Vor allem von der SP, Gegner von der Initiative, sagen ja immer, ja, wenn die Schweiz nicht mehr exportiert, dann machen es halt die anderen. Ist es nicht gescheiter, die Exporte doch über uns abzuwickeln, wo es immerhin funktionieren, die sagt man, Kontrolle gibt?
Ja gut, die Kontrolle, die wir haben, ist zwar auf dem Papier gut, aber in Realität taugt sie nicht viel. Und der Bundesrat hält sich nicht immer an die Kriegsmaterialverordnung. Und das sage jetzt nicht nur ich, weil ich polemisch bei der Abstimmungskampagne, das haben jüngst 70 Rechtsprofessoren auch festgestellt. Und darum ist es sicher eine sauberere Lösung, wenn wir mit diesem Geschäft aufhören und nicht sagen, ja, wir haben eine restriktive Güterexportpolitik. So restriktiv kann die nicht sein, angesichts der Tatsache, dass wir in 72 verschiedene Länder exportieren, dass wir letztes Jahr Pakistan am meisten geliefert haben, dass wir dieses Jahr es gibt Halbjahreszahlen, auf dem dritten Platz Saudi-Arabien haben, also auf dem Podest Saudi-Arabien, wieder Herr Gasset vorher hat gesagt, ein Land, wo man nicht gerade kann sagen davon, dass die Menschenrechte respektiert werden. Der Bundesrat sagt zwar, wir achten auf das Kriterium Menschenrecht, aber de facto haben wir dann gleich auf Saudi-Arabien geliefert. Und dann haben wir so nicht in der Hand, woher dass die Waffen geliefert werden, wenn wir sie nicht mehr in der Schweiz haben. Die können von Deutschland weitergeliefert werden, irgendwoher. Wenn wir sie auf Deutschland liefern, haben wir die relative Garantie, dass das nicht passiert. Wenn wir sie aber einmal in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert haben, sind die Panzerhaubitzen zum Schluss in Marokko auftaucht. Ja. Und das darf nicht sein.
Wie ist denn mit der Neutralität, Frau Haller? Man sagt ja, wir seien neutral und es sind verschiedene Konfliktherde erwähnt worden. Also letztlich landet es teilweise in Afghanistan zum Beispiel, im Irakkrieg ist gesagt worden. Was ist da neutral dran?
Selbstverständlich ist der letzte Fall, den ihr jetzt sagt, in Afghanistan, da kann man darüber diskutieren, ob da die Neutralität von unserem Land nicht ganz fest tangiert wird. Mhm. Das wollte ich absolut hier nicht bestreiten. Ich möchte auch noch etwas ganz anderes sagen, was uns als Gegner, als vehemente Gegner von dieser Initiative wichtig ist. Es dürfte nicht sein, vorhin hat der Gasse geredet von einem dreckigen Geschäft, uns damit einfach sagen, dass wir keine Ethik und keine Moral haben. Wir haben ebenso ganz hohe Ansprüche an ethische und moralische Verpflichtungen gegenüber von den Betroffenen. Ich tue aber natürlich einfach sagen, es ist natürlich auch ethisch und moralische Verpflichtung, dass wir in diesem Land, auch gerade in einer gegenwärtigen Situation, dafür schauen, dass unsere Bevölkerung Arbeit hat. Das ist vorhin gesagt worden. Das ist von dort her ganz klar.
Und, aber zur Neutralität.
Neutralität. Ja, das ist ja so. Schau, Frau Alemann hat vorhin gesagt, wir haben ein untaugliches, respektive sie hat gesagt, es sei ein Kriegsmaterialgesetz und ohne ein Güterkontrollgesetz, das nicht über alle Zweifel erhaben sind. Es gibt Studien, die uns eindeutig, übrigens auch in der Abstimmungsbotschaft kann man es lesen, die uns bescheinigen, dass die Schweiz führend ist bezüglich der Transparenz und der Ausfuhr von Kleinwaffen und leichten Waffen etc. Es ist nicht das Gleiche, nein, aber ich wollte damit einfach nur sagen, es ist nicht so, dass wir da in der Vergangenheit x Fälle hatten, der absolut jenseits von Gut und Böse ist. Dass der Fall, den der vorhin erwähnt hat, wo die Panzerhaubitzen am Schluss in Marokko gelandet, dass das nicht richtig ist. Aber das werden wir mit dem strengsten Gesetz werden wir das nie können verhindern, weil die Wege sind manchmal verschlungen. Das könnt ihr nie verhindern.
Wir können es Erwachsenen verhindern, wenn man es verbietet. Oder? Der würde sicher nie mehr landen. Und auch nicht im falschen Ort.
Ja, wenn man es verbietet, dann kann natürlich ein Ende aus mit nichts, was er bekommen hat, kann er nicht irgendwo hin tun, wo er nicht darf. Oder? Aber man muss die Sache ein bisschen im Verhältnis sehen, schlussendlich. Logisch ist so ein Fall sicher negativ und man hat auch alle Konsequenzen getroffen daraus. Und die Länder haben sich auf diplomatischer Ebene schlussendlich können einigen darüber, wie man da weitergeht. Solche Sachen können natürlich auch passieren.
Also das war ein Ausrutscher für euch?
Das ist sicher ein Ausrutscher gewesen, wo nicht hätte selber passieren und da schaffen wir natürlich daran, dass solche Sachen nicht passieren.
Funktioniert denn für euch der Kontrollmechanismus von der Schweiz wirklich?
Ja, ganz sicher. Der funktioniert. Man kann natürlich nicht über jedes Gewehr, das man irgendwo geliefert hat, immer schauen, wo ist das. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das wäre vom Aufwand her nicht vertretbar. Aber eigentlich weiss man sehr genau, wo die Endhäuser die Systeme einsetzen.
Herr Kasse, ich habe nicht einverstanden.
Nein, Herr Ostner, also Sie reden jetzt da von einem Ausrutscher. Aber es ist ein Ausrutscher, der Menschenleben kostet. Mich nimmt es ja Wunder, wie seiner Mutter, die im Tschad ihr Kind verliert, weil aus einem Pilatus-Flugzeug, einem Schweizer Flugzeug, Splitterbomben abgeworfen worden sind, auf ein Flüchtlingslager notabene, wie sie dieser Mutter sagen, das ist jetzt einfach ein Ausrutscher gewesen und das tut mir leid. Oder wie würden Sie dann...
Sie bringen zwei Sachen durcheinander, das war kein Ausrutscher gewesen dort. Was ist passiert in Marokko mit den Panzerhaubitzen? Gar nicht, die haben die zur Schule.
Aber dann reden wir mal über den Tschad. Was sagt seiner Mutter dort in dem Flüchtlingslager, wo ihr Kind verloren hat?
Das ist natürlich immer schwierig. Da kann man immer mit der Gegenfrage dazu und sagen, ich kann es ganz einfach sagen. Was sagen Sie meinen Kindern, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Das ist auch harte Realität. Ja. Und harte Realität gibt es überall. Wenn die Menschheit so gut wäre, wie ihr euch das würdet vorstellen, dann müssten wir über das nicht diskutieren. Aber leider kommt es überall zu solchen Übergriffen und kommt zu Kriegen und so weiter, wo solche tragische Sachen natürlich passieren. Das ist das Naturelle vom Krieg, aber es ist das Naturelle von der Menschheit. Und wir können nicht einfach hingehen und das Gefühl haben, weil wir jetzt vorausgehen und gute Menschen darstellen, dass der Rest von der Welt wegen dem gut wird.
Also vor allem an der Argumentation, da werden Einzelfälle rausgepickt, die sicher nicht gut gelaufen sind und das Problem aufbaust.
Ja, nein, das sind eben nicht nur Einzelfälle. Und selbst wenn es Einzelfälle wären, stecken immer Menschenleben dahinter. Aber ich habe noch zwei andere Beispiele, die widerlegen, dass wenn die Schweiz nicht macht, es andere würden machen. Und zwar ist das Burma und Guatemala, die hatten Interesse an Flugzeugen. Pilatus hat dann am Schluss geliefert, alle anderen Länder haben abgesagt. Und Burma und Guatemala haben am Schluss die Pilatus-Flugzeuge gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Und wenn die Schweiz nicht geliefert hat, hat wahrscheinlich gar niemand geliefert. Und darum müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir nicht am Schluss auch ein Glaubwürdigkeitsproblem haben auf der internationalen Bühne, ähnlich wie beim Bankgeheimnis. Dass wir lang einfach sagen, es ist kein Problem, wir schauen schon, wir haben es in der Hand, wir sind restriktiv, wir sind unserem Problem bewusst. Und irgendwann stehen wir in der Weltgemeinschaft einfach mit abgesagten Hosen da, haben ein Imageproblem und müssen dann von einem Tag auf den anderen unsere Praxis ändern. Und das ist dann für die Arbeitsplätze überhaupt nicht lustig. Gescheiter tun wir jetzt die Strukturprobleme eurer Rüstungsindustrie angehen. So wie Frau Hall richtig hat gesagt, langfristig planen und nicht auf Strukturerhaltung machen, sondern schauen, in welchen Bereichen haben wir zukunftsträchtige Arbeitsplätze. Das Bundesamt für Energie hat vor unlängst eine Studie präsentiert, die hat gesagt, wenn wir auf Wärmedämmung und erneuerbare Energien setzen würden, könnten wir 60'000 Arbeitsplätze schaffen mit einer bescheidenen Anschubfinanzierung.
Aber bleiben wir noch schnell bei den Ländern, die hergeliefert werden, vor allem Saudi-Arabisch erwähnt worden. Das hat massiv zugenommen im ersten Halbjahr. Das ist ein dritter Stelle.
Das stimmt, aber ich wollte einfach noch mal betonen, Kontrollmechanismen, das haben wir übrigens auch in der Sicherheitspolitischen Kommission 1:1 vom Bundesamt für Wirtschaft, vom SECO gehört. Kontrollmechanismen, die funktionieren sehr gut. Es hat seit den 90er Jahren ganz genau 11 Fälle gegeben, wo man hat Waffen, die man hat ausführen wollte, hat zurück an den Absender, weil man gesagt hat, so mit diesen Waffen könnt ihr dorthin nicht liefern. Aber dass es dann im Einzelfall halt immer wieder zu Problemen kann kommen, das ist klar. Aber ich wollte einfach Herrn Gasset einfach die Gegenfrage stellen, wenn er sagt, was sagt der Frau in Tschad? Erstens mal, niemand von der Gegnerseite tut das nicht zutiefst bedauern. Selbstverständlich, ich möchte das hier einfach nochmal sagen, weil es ist nicht so, dass wir da nicht auch ganz genau gleich viel Gefühl investieren, wenn wir so solche Sachen hören. Aber auf der anderen Seite müsst ihr einfach auch sagen, wenn ihr einem Arbeiter, ich sage jetzt einmal von Zweisimmen oder von Wimmis oder von Emmen oder von Altdorf etc., notabene alles Regionen, die nicht so einfach von einem Arbeitsplatz zum anderen können switchen, müsst ihr klären, ist es der gleich, weil wir ethisch und moralisch so hohe Anforderungen stellen, ob schon wir ja nur 0,7% von dem ganzen Welthandel mit Waffen, also ist der angesiedelt. Der muss einfach sagen, der wird natürlich auch der Arbeiter sagen, nein, es ist mir nicht gleich, der Arbeitsplatz ist mir auch wichtig, weil wir haben ja eine moralische Verpflichtung, unsere sagen es gerne nochmal, dass wir die Arbeitsplätze, die wir haben, dass wir die schützen.
Aber nicht sagen, Herr Ochsner, es gibt natürlich verschiedene Branchen, wo es Wandel hat gegeben in den letzten Jahrzehnten, die sich anpassen mussten. Jetzt würde es halt die Rüstungsindustrie brechen und direkt aus falschen Ross gesetzt
haben. Ja, ich kann vielleicht auch mein eigenes Beispiel brauchen. Für mich was Nationalrätin Allemann sagt, relativ zynisch, dass sich Arbeitsplatzerhalter wie zum Beispiel die Uni plötzlich hinter so etwas stellen, denke ich mich extrem zynisch. Schau mir mein eigenes Beispiel an. Ich bin seit 25 Jahren, bin ich als Fachspezialist Flugabwehr bei dieser Firma tätig. Ich kenne das Marktumfeld, ich kenne die Systeme und alles zusammen und ich habe mich aufgearbeitet in dieser Unternehmung in eine Führungsposition. Wenn jetzt Konversion kommt, kann ich weder mit meinem Alter noch in der Zeit, wo ich bis zur Pension habe, irgendwie eine realistische Konversion nach Wärmedämmung oder nach Sonnenenergie oder irgendetwas machen, wo mir nur im Entferntesten eine Chance gibt, wieder gleich einzusteigen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Also die Konversion ist ein Wunschtraum. Man kann sie zwar, und die ist marktgetrieben. Die Konversion, die bis jetzt gelaufen ist, die in der RUAG gelaufen ist, die auch andere Unternehmen kennen, die ist marktgetrieben. Aber erinnere dich eins, die RUAG hat konvertiert auf der Basis von ihrer rüstungstechnischen Fähigkeiten und hat das ausgebaut. Und wenn ihr das einfach wegnehmt, was soll es denn? Kaugummi produzieren oder irgendetwas? Also es ist immer irgendwo ein Zusammenhang gegeben.
Ja, Herr Kassel, was würdet ihr jetzt für einen Herr Ochsner für einen Job vorgesehen, diesen 10-Jahr-Frist, die ihr da gebt? Was würde er können machen in Zukunft?
Also eben erstens ist es ganz wichtig zu sagen, dass uns die Arbeitsplätze ja wirklich auch am Herzen liegen. Wegen dem sehen ja die Übergangsbestimmungen von dieser Initiative vor, dass eben die betroffenen Regionen und Beschäftigten unterstützt werden. Dass das nicht gratis zu haben ist, das ist uns auch klar. Und es gibt ja Studien vom Bundesrat, die auf den Tisch legt, wie viel uns denn das kostet. Das wären 83 Millionen Franken im ersten Jahr. Um zu schauen, dass die Leute eben weiterhin einen Job haben können und dass sie ihre Familien ernähren können. Und Herr Ochsner würde ich
fragen, haben Ihnen ausgeführt, was das denn eigentlich genau ist? Das ist Arbeitslosenunterstützung? Oder
das sind in diesen 83 Millionen, es ist alles drin. Also die Steuerausfälle, auch Unterstützung für Leute, die keine Arbeit mehr haben, aber dann natürlich vor allem auch Weiterbildungsfonds. Und Herr Ochsner sage ich, dass aus dem Bürle-Konzern, wo ja dann mal Unexis geheissen hat und dann OC Oerlikon und dann der Waffenteil ist eben zu der Rheinmetall, zu dem deutschen Waffenkonzern, der ja eine schlimme Vergangenheit hat im Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen, OC Solar, also Oerlikon Solar, das ist ein super Betrieb, der hat gerade einen riesen Auftrag bekommen aus Russland, dort sucht es Ingenieure, dort braucht es viele Leute, die stellen im Moment Leute aus dem Ausland an, weil sie nicht genug qualifizierte Menschen finden in der Schweiz. Und dort würde ich wirklich sagen, dort bei den erneuerbaren Energien, dort braucht man die brillanten Köpfe. Und die brillanten Köpfe, die braucht man nicht in der Waffentechnologie, dass die noch grausamere Waffen entwickeln, noch effizientere Waffen oder Waffen, die noch grössere Letalitätsquote haben, wie es zynisch bei der RUAG heisst.
Frau Haller?
Der Gassier hat am Anfang gesagt, wegen der besonderen militärischen Güter und hat damit eigentlich wollen suggerieren, es seien eben nur militärische Güter, die von der Initiative betroffen sind. Es stimmt, dass nicht explizite Dual-Use-Güter erwähnt wurden, aber ich sage euch jetzt ein Beispiel. Ich möchte euch um eine Antwort bitten. Was sagt ihr, wenn eine Firma ein Nachtsichtgerät, also ein Infrarotgerät macht, das effektiv denkt ist, dass das in Österreich oder wo auch immer für Jäger und Förster eingestellt wird und man jetzt einfach sagt, aber halt, das kann auch irgendeiner Armee zur Verfügung gestellt werden. Da muss ich euch natürlich einfach sagen, solche Geräte werden in Zukunft nicht mehr können ausgeführt werden, weil ihr könnt in jedem Lastwagen könnt ihr irgendwelche Munition transportieren, die für kriegerische Ereignisse eingesetzt werden. Also mit anderen Worten, man tut das so grenzgängig, tut man probieren, irgendwelche Sachen zu erlauben und zu verbieten. Und ich sage noch, unter dem Strich werden alle die Firmen, die grössten Problem haben, überhaupt noch glaubwürdig irgendwo können, ihre Produkte zu verkaufen. Eine Firma Fibrometer zum Beispiel in Freiburg oder wo auch immer werden keine Möglichkeiten mehr haben und vor allem, wenn sie nicht können, im zivilen, im militärischen Bereich auch produzieren, dann ist einfach der Marktanteil zum Teil auch im zivilen Bereich viel zu klein.
Das wäre eine Frage. Also, was ist Kriegsmaterial?
Ja, das ist
Grenze.
Frau Haller. Was wir möchten verbieten, das ist Kriegsmaterial und das sind die besonderen militärischen Güter. Und zusammen, Kriegsmaterial und besondere militärische Güter, sind das die Güter, die ausschließlich für militärische Zwecke konzipiert sind. Da arbeiten wir mit Definitionen von WASENAR, das ist ein internationales Übereinkommen, das dazu dient, eben UNO-Embargos, Waffenembargos durchzusetzen. Und es ist schlichtweg falsch, dass wir etwas möchten verbieten, wo zivil gebraucht werden kann. Wenn es zivil gebraucht werden kann, also im nicht-militärischen Bereich, dann ist es, wie Sie gesagt haben, Dual-Use. Und Dual-Use ist von unserer Initiative überhaupt nicht betroffen.
Das also sagen wenn Sie, dir.
Da können Sie in den Initiativtext gehen. Ja. Wir haben das so formuliert und es ist wirklich nicht wahr, dass etwas, das zivil gebraucht werden kann, betroffen ist von dieser Initiative.
Was sind denn alle die Instrumente, die man zum Beispiel in der zivilen Luftfahrt braucht, die man ebenso gut kann für militärische Luftfahrt
brauchen kann? Wenn man sie in der zivilen Luftfahrt braucht und man kann sie auch in der militärischen brauchen, dann ist es dual-use, das heisst also doppelt verwendbar und ist es nicht von der Initiative betroffen.
Vorhin ist von Herrn Ochsner das Argument gekommen, Frau Allemann, dass es natürlich sehr viele Güter gibt, die im zivilen Bereich entwickelt werden, wo man sich gestützt hat auf die Entwicklung im militärischen Bereich und die gängt die Idee verloren. Also die Innovation, das GPS-System ist zum Beispiel eine militärische Erfindung, das hätten wir ja alles nicht mehr.
Das hat früher gestimmt, heute ist es gerade umgekehrt. Also die Hochtechnologien, die kommen aus der zivilen Ecke und die RUAG profitiert extrem von ihrer zivilen Abstützung und hat wegen dem auch ein riesiges Interesse an dem zivilen Standbein und hat ja in den strategischen Zielen sogar festgelegt, dass sie möglichst eine Erhöhung noch von der zivilen Produktion erreichen. Ich kann euch ein Beispiel machen und damit auch ein bisschen aufzeigen, dass ich wirklich nicht zynisch bin, Herr Ochsner, sondern dass ich ernsthaft mir bewusst bin, dass es möglich ist, von militärischer Produktion umzustellen auf zivile, ohne dass man irgendwie etwas über das Bein muss brechen. Ich nehme das Beispiel Altdorf. Das war ja früher die Munitionsfabrik Altdorf, heute ist es ein RUAG-Standort. Die haben also so eine Kaltformpresse gehabt. Die hat mit dieser Kaltformpresse Artilleriegeschoss presst und umgeformt, Hülsen umgeformte Artilleriegeschoss. Und dann ist ihnen quasi auch ein bisschen aus der Not bewusst worden, die Kaltformpresse taugt nicht nur zum Umformen von Hülsen in Artilleriegeschoss, sondern die könnte man ja auch brauchen für das Umformen von Autobestandteilen. Und heute ist das genau das, ist einer von den Bereichen, wo man kann sagen, das ist erfolgreich. Das ist die Autobestandteilzulieferungen. Und wenn man jetzt die Initiative würde annehmen und ein Verbot würde beschließen vom Kriegsmaterialexport, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass auf der internationalen Ebene würde man nicht mehr Kriegsmaterial liefern. In diesem Bereich würde sich ein RUAG beispielsweise oder auch ja, vor allem eine RUAG im Bereich Luft- und Raumfahrt engagieren und eben in den Autobestandteilen, wie ich schon erwähnt habe. Und im Inland wäre es einfach der Support für die Armee. Die RUAG hat immer noch eine hohe Daseinsberechtigung, wäre in einem zukunftsweisenden Markt unter Umständen auch interessiert im Bereich Umwelttechnologie oder irgendwo anders, so wie das eben Oerlikon Solar hat gemacht. Sich ein Standbein zu erarbeiten, das wirklich nachhaltig Arbeitsplätze schafft, die nicht eine Struktur zementieren, die früher oder später eh überholt ist.
Ja, Herr Ochsner, vorhin erwähnt, ihr habt auch wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt. Man ist ja wegen dem auch auf den Zivilbereich nachher umgestiegen. Kann man nicht sagen, die Initiative würde halt den Prozess einfach noch beschleunigen? Das könnte eigentlich ja im Sinn sein.
Dass der Prozess beschleunigt wird oder nicht, da bin ich überzeugt, dass er nicht beschleunigt wird, sondern es gibt einfach für die, die keine Möglichkeit haben, das zu machen, gibt es einen abrupten Stopp und die Leute würden grundsätzlich auf der Straße stehen. Da müssen wir jetzt einfach mal klar davon ausgehen, dass das so ist. Dass wir nicht, dass es nicht in der Absicht steht, irgendetwas zu verhindern, ist klar. Es gibt der Frau Nationalrätin recht, dass man tatsächlich
Vielleicht
kommt es
wieder,
dann
fragen wir doch
die Frage. Ja, ich möchte einfach, Herr Gasser hat vorhin so betont, wie die 83 Millionen, die er jetzt in die Waagschale wirft, die er sagt, eben, wo für die Rüstungskonversion, also für das Wandeln von militärischen in zivile Arbeitsplätzen. Ich möchte ihn einfach hier doch darum bitten, einfach zu sagen, dass das natürlich absolut richtig ist, wenn man das probiert. Aber sagt mir einen Bereich, Herr Gasser, in der heutigen Zeit, wo wir vorhin in der Einleitung habt ihr es erwähnt, ein drittes Konjunkturmassnahmenpaket in Millionenhöhe geschnürt für die wirtschaftliche Situation, für die Folgen, die negativen, hier ein bisschen zu lindern. Glaubt ihr denn nicht, wenn das so einfach wäre, dass die zivile Industrie nicht schon längstens jede Nische hat ausgeleuchtet, für zu schauen, wo es allenfalls eine Möglichkeit gäbe, das zu machen? Also mit anderen Worten, da gibt es einfach einen Verdrängungskampf. Da wird man mit diesen 83 Millionen, die ich hinterfragen, ob es dann wirklich nur so viel sein soll. Das sind dann möglicherweise, wir reden von 500 Millionen für 10 Jahre. Ob das, das weiß ich nicht ganz genau, das sind einfach einmal Schätzungen. Aber ich wollte euch einfach sagen, da wird einfach ein Verdrängungskampf passieren, indem man staatlich gefördert wird, probieren Arbeitsplätze irgendwo zu kreieren, wo anderen Orten dann wegfallen, weil der Markt ist in dem Sinn gesättigt, oder?
Ja, Frau Haller, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zuerst einmal uns bewusst werden, wie wichtig ist denn die Rüstungsindustrie, die vom Export lebt, von dem Verkauf von Waffen in die ganze Welt, in der Schweiz heute noch. Es ist 0,1% der Wertschöpfung der Schweiz. Das heisst, ein Tausendstel von unserer Wirtschaft. Das ist nicht besonders viel. In der Rüstungsindustrie arbeiten gleich viele Leute wie in der Holzfenster produzierenden Industrie. Also, dass sie jetzt da den Teufel an die Wand malen und nur möchten von Arbeitsplätzen reden, das dünkt mich logisch. Aber was mir ein bisschen Kummer bereitet an dieser Diskussion jetzt ist, wir reden über Arbeitsplätze, aber wir reden nicht darüber, was denn passiert, wenn die Waffen eingesetzt werden. Dort gibt es dann auch Leute, die ihren Job verlieren. Aber sie verlieren nicht nur ihre Arbeit, sondern sie verlieren ihr Leben. Und in dieser Güterabwägung zwischen Menschenleben und Arbeitsplatz bewegen wir uns. Auf der Arbeitsplatzfrage glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass die Schweiz genug stark ist, die Arbeitsplätze können da zu erhalten und die in einen nachhaltigen Bereich können umzusiedeln. Aber auf der Seite, wo die Leute sterben, dort wird das Verbot viel bringen. Und das zeigt ja nicht zuletzt auch die Friedensnobelpreisträger, die zwei, also Desmond Tutu, beispielsweise der Erzbischof von Südafrika, der die Initiative unterstützt und sagt, es ist eine sehr wichtige Abstimmung. Und es ist eine Abstimmung, die könnte, wenn es mit einem Ja abgestimmt wird, eine Wirkung in die ganze Welt haben.
Ja, schauen wir das mal an, den Punkt, wo kommt es her und wie sind die Menschen betroffen? Es hat ja, es ist erwähnt worden, 70 Rechtsprofessorinnen und Professoren gegeben, Herr Ochsner, die gesagt haben, die Verordnung, wie sie jetzt formuliert ist, die lässt halt doch zu, dass an die USA geliefert wird, an Deutschland, und die sind im Irak bzw. in Afghanistan in Konflikten verwickelt. Das sei eigentlich sogar ein Verstoß gegen die Verordnung und letztlich halt auch ein Verstoß gegen Völkerrechte. Was sagen Sie dazu?
Der Meinung bin ich natürlich nicht. Also wenn wir das Gefühl haben, dass man nicht mehr nach Deutschland oder nach Amerika Systeme liefern können, die brauchen, um ihre Einsätze erfolgreicher zu machen, wo schlussendlich Aufträge dahinter sind, wo es darum geht, auch Frieden zu bringen. Und ich meine, noch schnell ein Punkt von Herrn Gasse. Er hat vorhin gesagt, was im Irak passiert ist. Aber die Situation mit Herrn Hussein, haben Sie nicht als besser gefunden?
Ja, Herr Ochsner, ich denke, der Irakkrieg zeigt, wie schlimm es eben ist, militärische Gewalt. Da geht es überhaupt nicht darum zu sagen, dass das Regime unter dem Saddam Hussein gut war. Ganz im Gegenteil, das ist ganz klar. Aber es sind über 100'000 Menschen durch den Angriffskrieg der Amerikaner und der Koalierten gestorben. Es war ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen. Das heisst, es hat verstoßen gegen die UNO-Konventionen. Und da jetzt das wollen zu verniedlichen und sagen, das ist schon okay, dass dort Schweizer Waffen eingesetzt worden sind, beispielsweise in Fallujah, das finde ich nicht richtig.
Wie hättet ihr es denn gelöst, das Problem ohne Waffen?
Im Irak? Mhm. Ich denke, im Irak wäre es ganz wichtig gewesen, dass man die Zivilbevölkerung unterstützt hat und dass man eben die Zivilgesellschaft unterstützt, sodass es wirklich aus dem Land selber kann einen Aufstand geben, dass das Land selber kann sich wehren gegen das Regime. Das Problem ist ja gewesen, dass die Schweiz früher, bevor das Regime Saddam Hussein gestürzt worden ist, sogar mit Pilatus-Flugzeugen an Saddam Hussein geliefert hat. Mit Pilatus-Flugzeugen sind Giftgaseinsätze geflogen worden im Norden von Irak in kurdischen Gebieten. Das heisst, die Schweiz liefert einfach immer an jedes Regime, wo es dann gerade ist, Waffen. Wenn dann jemand nächstes das Regime wieder möchte stürzen, bekommen die auch wieder Schweizer Waffen. Und die Leidtragenden, und das ist ja das Schlimme daran, das ist immer die Zivilbevölkerung. Das sind die Unbewaffneten, das sind die Frauen und das sind die Kinder.
Also das schaukelt sich auf, ist das Argument von allen.
Wisst ihr, mir tut auch etwas anderes stören. Bei allem Respekt, den ich habe. Ich sage es noch einmal sehr, sehr gern, dass auch niemand, gar rein niemand hier in unserem Land Freude hat, wenn nur eine Person mit einer Waffe oder einer Munition, die aus der Schweizer Produktion kommt, getötet wird. Aber ich tue so suggerieren, wie sämtliche Munition und sämtliche Waffen nur für das Töten eingesetzt werden. Herr Gasse, wenn ihr wisst, wie viele internationale Hilfswerke nur dank dem können vor Ort helfen, Sicherheit garantieren, Frieden stabilisieren, weil sie eben irgendwo im Hintergrund geschützt werden mit Waffen, dann muss ich einfach sagen, dann tut man dazu Unrecht suggerieren, Waffen werden nur eingesetzt, für Unschuldige zu töten. Das ist nicht einfach die Moral, die ich vertrete, sondern wenn ein internationales Rotes Kreuz vor Ort irgendwo helfen in einem Land, das ihr jetzt so habt genannt, dann sind sie gezwungen, dass irgendwo hinter ihnen jemand ist, der dafür garantieren, dass sie einigermaßen sicher können arbeiten. Das ist übrigens so in Afghanistan so, jetzt mit dem ganzen Beispiel, das wir hier haben, wo man probiert, gegen die Taliban zu bekämpfen, dann muss irgendwo jemand da sein, der die Leute schützen.
Dann
bekommen wir die Sicherheit und die Stabilität in diesen Ländern nicht, und dann tut sich einfach die Bevölkerung untereinander abmetzeln, und das kann es ja auch nicht sein.
Vor allem eine neue Partei ist auch für Russland Einsätze, und das geht ja auch nicht ohne Waffen, oder?
Ja, natürlich, und es wird nie eine waffenfreie Welt geben. Leider. Ich bin nicht naiv. Und es wird auch nie eine Welt geben, wo es keine Konflikte gibt. Und es wird auch nie eine Welt geben, solange es Menschen gibt auf dieser Welt, zumindest nicht, wo nicht auch Konflikte gewaltvoll löst. Das ist eine Tatsache, und mit dem müssen wir umgehen können. Und ich glaube, darum ist es auch nicht die entscheidende Diskussion, ob es nach dieser Initiative noch Waffen geben würde oder ob es noch Kriege würde geben. Natürlich würde es das noch geben. Aber es ist doch die entscheidende Frage, ist, welcher Staat nimmt welche Rolle ein und setzt wo seine Stärke ein. Und
aber ist es also wert, Herr Kasse, vorhin gesagt, es sei ein Tausendstel von den Exporten, ist es der wert, das zu verbieten, weil es ja gleich nicht viel bringt, offensichtlich?
Ja, und zwar, ich bin überzeugt, und das auch aus meiner Erfahrung als Aussenpolitikerin, dass man eine Aussenpolitik nur dann kann wirklich mit aller Kraft vorantreiben, wenn man glaubwürdig ist. Und es braucht bei allen außenpolitischen Erfolg ist es jeweils ein Staat gsi, der in irgendeinem Bereich, es muss nicht jetzt beim Kriegsmaterial sein, eine fortschrittliche Position hat eingenommen und das dann in die Welt hat gedreht. So haben wir ja zum Beispiel auch bei der Kleinmunition, das Tracing and Marking System, das heisst, dass man die Kleinmunition zurückverfolgen kann, leichte Waffen kann zurückverfolgen und so auch den Schutz vor Waffengewalt ein bisschen erhöhen. Dort hat die Schweiz eine wirklich hervorragende Rolle gespielt, auf der internationalen Bühne. Und wenn wir die Glaubwürdigkeit, die wir in diesem Bereich haben, wollen voll ausspielen und etwas machen für eine starke Entwicklungszusammenarbeit, für die Friedensförderung, dann müssen wir zuerst vor der eigenen Haustür wischen, um das dann in die Welt zu tragen. Das ist eigentlich meine Überlegung. Und ich bin nicht naiv, es wird immer Kriege geben, leider. Aber die Schweiz hat eine Stärke. Sie ist wirklich auf internationaler Ebene die Vermittlerin. Und sie kann, wenn sie glaubwürdig ist in einem Thema, viel bewegen, nicht von heute auf morgen. Und diese Chancen dürfen wir uns nicht verspielen.
Herr Ochner, das Modell, das euch nicht überzeugt.
Genau. Also, vermitteln ist gerade ein guter Punkt. Jetzt schauen wir gerade mal schnell in die Schweiz hinein selber, oder? Dass wir in der Zukunft keine Sicherheit garantieren von eben solchen Vermittlungssäulen in Genf und so weiter. Da lenkt die Polizei nicht irgendwie. Wir müssen in der Luft brauchen, mit Luftwaffen und so weiter. Wir brauchen Flugabwehr am Boden unter. Wir brauchen Technologien, die in der Schweiz entwickelt worden sind, die weltführend sind, wo andere Luftwaffen und Flugabwehr Truppen auch einsetzen oder wenn die einsetzen in der Zukunft, um solche Sachen zu schützen. Grosse Anlässe in der heutigen Welt ist das einfach nicht mehr sicher, und wenn man das garantieren will, die Durchführung garantieren, dann kann man das nicht grundsätzlich ohne Sicherheitselement mehr machen. Ziel von der GSOA, die abzuschaffen, ist klar, dann haben wir sie nicht mehr. Bei der SP tue ich immerhin zurechtlegen, dass ich sage, ja, es gibt eine reale Situation. Das ist bei der GSOA schlichtweg nicht um. Bei der SP ist eine reale Situation da, wo man verschieden kann reagieren kann. Und ich wäre der Letzte, der würde sagen, man soll nicht versuchen, vernünftige Wege zu finden, man soll nicht versuchen, Mittelwege zu finden. Schauen wir doch die beiden Extrempositionen mal an. Wir haben angefangen, die eine Seite ist Armee abschaffen, keine Export mehr. Die andere Seite, wo wir eigentlich davon reden, wäre ein Massenheer, 600'000 Leute und eine Industrie, die 120'000 Leute beschäftigen. Das wäre das andere, was wir hätten. Wo stehen wir heute nach dem? Immer beim linken Gold fast. Also, wir haben uns doch vernünftig verhalten, über eine vernünftige Politik bis jetzt, um dort hinzukommen, wo wir jetzt sind. Und warum muss man jetzt so einen künstlichen Eingriff machen und da einen riesen Scherbenhaufen anrichten, der die Welt nichts bringt?
Ja, wieso, Herr Kassel?
Also, vielleicht noch mal kurz zu dieser Frage von Vorreiterrolle und ob denn das überhaupt etwas bringt, wenn wir jetzt den Export von Kriegsmaterial verbieten. Auch bei den Antipersonenminen hat es ein Land gebraucht, das vorangegangen ist. Und dort war es Kanada. Die haben gesagt, wir verbieten die Antipersonenminen und wir produzieren sie nicht mehr und wir exportieren sie nicht mehr. Und nach dies nach haben ganz, ganz viele Länder nachgezogen und jetzt sind die praktisch weltweit geächtet. So wie Sie jetzt argumentieren, Frau Haller und Herr Ochsner, würden Sie doch dort sagen, ja, das bringt doch nichts, dass Kanada nein, das verboten hat, weil dann machen es einfach nein. die anderen. Genauso argumentieren nein, Sie jetzt beim... Genauso argumentieren Sie jetzt, wo es um ein Verbot von Kriegsmaterialexport geht. Und deshalb tönt sich ja auch die Friedensnobelpreisträger für uns aussprechen und sagen, verbietet den Export von Waffen. Das ist ganz wichtig, weil dann werden andere Länder nachziehen. Und deshalb sagt das ja der Desmond Tutu, wo in der Erzbischof ist von Südafrika, wo ja wirklich erlebt hat, was es heisst, unterdrückt zu werden mit Waffen.
Also die Schweiz könnte hier eine Vorreiterrolle haben, Frau.
Ich tue mich natürlich ganz fest dagegen verwehren, was jetzt vorhin der Herr Gasse hat gesagt. Es ist natürlich überhaupt nicht so, dass wir einfach da Tür und Tor öffnen wollen. Bei allem Ehren vom Herrn Nobelpreisträger Desmond Tutu, vom argentinischen Nobelpreisträger, der sich für eure Initiative aussprechen tut, muss ich natürlich sagen, das ist alles wunderschön, das sind wunderschöne Worte, aber leider werden weder der oder andere herstehen und erklären. Und ich komme jetzt einfach nochmal auf die Zahl. Erstens mal möchte ich betonen, es geht wirklich nicht nur um die Arbeitsplätze. Es geht auch um die Auslandabhängigkeit. Es geht auch darum, den Know-how-Verlust, den wir haben, indem wir unsere eigene Wehrtechnik nicht noch aufrechterhalten.
Können wir es nicht importieren?
Nein, selbstverständlich nicht. Weil
machen
im Entscheidenden,
wir
machen es bis ja, also 80%, aber im entscheidenden Moment sind wir ganz genau darauf angewiesen, dass wir eben bis zu einem gewissen Grad uns auch noch selber unsere eigene Industrie aufrechterhalten können, weil wenn es klepfen sollte, was wir ja alle nicht hoffen, müssen wir dann nicht meinen, dass die ausländische Staaten zuerst uns beliefern. Wir sind in eine ganz gefährliche Abhängigkeit. Und jetzt wollte ich es noch mal sagen. Sehr verehrte Herren und Damen von der SP und vor allem von der XOA. Es geht einfach nicht nur darum, die Moral für die ganze Welt zu übernehmen, sondern wir haben ja auch eine moralische Verpflichtung. Was sagen denn diesen 5'000 direkt betroffenen Arbeitnehmerinnen und diesen 5'000 indirekt betroffenen Arbeitnehmerinnen in 550 KMU-Betrieben, die zum Teil in Regionen sind, wo sie absolut wissen, wenn wir nicht mehr mit diesen Aufträgen zählen können, dann müssen wir den Laden zutun. Was sagt ihr dem Familienvater, wo sein Sohn vielleicht eine Lehrstelle hat, der, der wirklich eben dafür kämpfen, dass man die Wirtschaftskrise wirklich jetzt aktiv angehen und ohne Not tun wir einfach die Arbeitsplätze jetzt alle gefährden. Das sage ich, das ist für mich ohne Moral und hat auch mit Ethik dazu. Und das eine tun und das andere nicht lassen. Nämlich sich für die internationale Abrüstung gemeinsam einsetzen, aber auch zu schauen, dass es hier bei uns im Land stimmt, das ist meine Devise.
Also ich frage mich noch, schnell für Herrn Ochsner, wissen, Frau Haller hat es angesprochen, wenn es klebt hier, dann müssen wir auf die eigene Rüstungsindustrie angewiesen sein. Könnten denn eure Betriebe, Herr Ochsner, im Kriegsfall garantieren, allein die Schweizer Armee durchzuschleifen?
Ich gebe wieder ein Beispiel aus dem richtigen Leben. Ich meine, wieder unsere Unternehmung. Wir sind auch die Lieferanten nach aussen von solchen Systemen. Wir liefern Flugabwehrsystem in der Schweizer Armee. Wir können die auch unterhalten. Das Thema heute ist, dass wir, und darum sagen wir, man ist auch auf die eigene Industrie angewiesen, im Bereich von sogenannten Public-Private Partnerships, machen wir eigentlich den Anteil, wo für die Armee nicht kein Geschäft ist. Die Armee setzt das Material ein, die kämpfen, und es ist die Industrie, das ist der UAG zum grossen Teil, aber auch wir und andere Industrien, Mowag zum Beispiel, die Wartung der Fahrzeuge macht. Und das geht auch, wenn es klappt. Wenn praktisch zugeht, wird das immer noch funktionieren. Logisch sind nicht alle Systeme, die man nachher dann voll kann einsetzen kann, aber zum Teil stimmt das natürlich.
Aber Herr Ochsner, die Rüstungsautonomie, die Sie da versuchen zu verkaufen, die gibt es schlichtweg nicht mehr. Auch Ihr Betrieb kann ohne Teile aus dem Ausland kein einziges System mehr zusammenbauen. Und die Mowag haben Sie gerade erwähnt, die Mowag in Kreuzlingen, die Panzer herstellt, die importieren Motoren aus dem Ausland. Es ist schlichtweg einfach nicht richtig, dass es noch eine Rüstungsautonomie gibt in dieser Schweiz. Abgesehen davon hat die Vorlage auch wirklich nichts mit der Schweizer Armee zu tun, sondern da geht es wirklich darum, ob man will, dass weiterhin Waffen in alle Welt geliefert werden oder nicht. Und das Ausweichen mit der Schweizer Armee, das dünkt mich nicht redlich zu sein.
Das dünkt mich vor allem von jemandem, von der GSOA, ganz redliche Sache, ja, plötzlich zu sagen, wie die Armee wichtig ist. Das ist noch nett. Wir werden sie dann zitieren auf dem Punkt.
Ja.
Euch Ziel ist absolut klar. Und auch die Initiative dient nur dem Ziel, schlussendlich die Armee zu schwächen und
sie abzuschaffen.
Und da kommt noch etwas anderes dazu. Es kommt noch etwas anderes dazu. Wir haben früher noch von Durchhaltezeiten, die wesentlich länger sind gerettet und darum hat man wesentlich eine grössere Industrie gebraucht und auch viel müssen selber können machen. Heute reden wir von Konflikten, die wesentlich weniger lang gehen. Das sind zum Teil vielleicht Wochen, Monate. Wenn es um friedenserhaltende Massnahmen geht, sind es dann wieder über Jahre, aber das ist die Situation anders. Also, dass wir eine volle Rüstungsautonomie und Autarkie haben über Jahre, das behaupte ich natürlich gar nicht, das ist auch gar nicht notwendig. Aber das Spiel von der Kräfte, die da beteiligt sind, das funktioniert so, wie es jetzt funktioniert. Und wenn wir das Zeichen setzen, das wir da setzen wollen, dann erreichen wir höchstens, dass wir im Ausland, logisch, alle Pazifisten werden klatschen, das ist völlig klar. Aber die normal denken, werden uns eher mit hohen oder verhaltenen mitleidigen Reaktionen eigentlich beglücken und ganz sicher nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt da unbedingt nachziehen in der ganzen Breite. Und wegen dem bricht jetzt der weltweite Frieden aus, da glaube ich.
Also, da denken die vor allem an eher abnormal.
Ja, offenbar. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt vorher mehrfach bewiesen, dass sie ziemlich nüchtern die Initiative angehen. Ich bin auch nicht Mitglied von GSOA und ich finde die Initiative trotzdem sehr wichtig und richtig und unterstütze sie mit vollem Herzblut. Ich möchte noch schnell darauf eingehen, was Frau Haller vorher gesagt hat. Ihr habt eine Zahl genannt von 5'000 Arbeitsplätzen und dann nochmal 5'000 ja, wegen der Zulieferer. Ich habe den Verdacht, dass ihr nicht nur ein bisschen böswillig sogar den Teufel an die Wand malt. Ihr macht Angst und nennt Zahlen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich habe das ausgerechnet. Eine Branche kann ja nicht den gleichen Franken dreimal vergeben. Und wenn man schaut, das jährliche Volumen des Kriegsmaterialexports, letztes Jahr 772 Millionen, ich habe den 3-Jahres-Durchschnitt genommen, das heisst 554 Millionen. Dann muss man noch berücksichtigen, dass es einen gewissen Geldabfluss ins Ausland gibt. Ungefähr 30% bleiben noch 381 Millionen. Wenn man das jetzt durch die durchschnittliche Wertschöpfung vom Arbeitsplatz in diesem Bereich teilt, und die ist etwa 400'000 Franken, dann kommt man 381 Millionen durch 400'000 Franken. Das gibt nun mal 950 Ungrad, also knapp 1'000 Arbeitsplätze. Die sind gefährdet. Die sind nicht verloren, die sind mal gefährdet. Und jetzt geht es darum, eine Politik zu entwickeln, die gerade in Regionen mit einem erhöhten Risiko, und da gehört Thun in der Tat dazu und der Kanton Bern, dass die eine aktive und innovationsorientierte Wirtschaftsförderungspolitik machen.
Das ist der Aufruf an die Vize-Stadtpräsidentin.
Ja, ich tue einfach nochmal sagen.
Frau Haller, die Zeit ist leider schon ein bisschen vorgeschritten. Wir müssen zum Schluss hier kommen. Am 29. November entscheidet letztlich das Schweizer Stimmvolk. Ja. Und wenn die Initiative angenommen wird, dann würde es 10 Jahre gehen, wo nachher die Regionen, die Beschäftigten Unterstützung überkämen. Darum die Schlussfrage alle und ich bitte um eine kurze Antwort. Was wäre in der Schweiz in 10 Jahren anders, wenn die Initiative angenommen würde, Herr Ochsner?
Das ist eine Spekulation in die Zukunft zu schauen. Ich kann nicht einmal schauen, was in den nächsten 5 Minuten sicher passiert. Ich kann nur Annahmen treffen. Wenn sie angenommen wird, habe ich sicher meine Position in 10 Jahren nicht mehr. Das ist garantiert, das ist sicher. Ich bin auch überzeugt davon, dass eine Annahme ganz negative Effekte auf den Rest der Industrie auch hat. Nicht direkt, aber indirekt. Man muss sich vorstellen, wir wollen Staaten beliefern mit allen anderen Gütern, Kraftwerken etc. Schauen wir mal in den Mittleren Osten runter, wo wir alles liefern wollen, aber es werden wir dann den gleichen Staaten sagen und Verteidigungsmaterial können wir davon uns nicht über. Haben das Gefühl, nach der Affäre Libyen, wo wir jetzt durchgehen, dass das einfach so schadlos an uns vorbeigeht und der Rest von der Industrie dann sagt, wunderbar.
Frau Haller, was wäre in 10 Jahren?
Bin ich würde das ganz genau gleich beurteilen, im Wissen, dass ganze Haufen Firmen, dank dem, dass sie im zivilen Bereich auch militärische Güter können entwickeln und umgekehrt die Glaubwürdigkeit von unserer Technologie, von unseren Kompetenzzentren würde auf das ganz Gröbste würde unterlaufen. Firmen, die bis jetzt haben die Schweiz angefragt, für Exportgüter können zu liefern, würden das nicht mehr machen, weil wir ein Partner wäre, der nicht mehr fassbar ist, der nicht mehr greifbar ist. Und das ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und ich sage nochmal, die Moral muss uns auch sagen, dass wir unseren Leuten, die zum Teil in Regionen wohnen, wo sie nicht einfach sagen können, ich gehe halt an einem anderen Ort arbeiten, dass wir denen auch in Zukunft Gewähr bieten, dass sie sicher einen Arbeitsplatz und vor allem auch Lehrstellen haben. Sonst haben wir noch mehr Leute, die die einzelnen Täler verlassen.
Frau Alemann, in 10 Jahren...
Die Schweiz hat eine neue Glaubwürdigkeit und wird auf dem internationalen Parkett eine Vorreiterrolle spielen in der Friedensförderung.
Kurze Antwort gewesen, Herr Kasse, ist es bei euch also kurz?
Ich hoffe es. Es wäre ein ganz wichtiges Zeichen international und vor allem würde ich sicherstellen, dass keine unschuldigen Menschen mehr im Tschad, im Irak oder in Pakistan durch Schweizer Waffen mehr getötet werden. Und das ist mir ganz wichtig.
Wie die Abstimmung rauskommt, das wissen wir am Nachmittag vom 29. November. Schweizer Radio DRS berichtet dann ab Mittag um 12:30 mit Hochrechnungen, Resultaten und Reaktionen. Meine Gäste heute Abend danken ich ganz herzlich fürs Kommen hier ins Bundeshausstudio zu Bern. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich merci vielmals für euer Interesse. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und auf Wiedersehen miteinander.
Das war der Doppelpunkt zur Initiative, die ein Verbot von Kriegsmaterialexport verlangt. Für die Initiative eingesetzt haben sich der Tom Gasse, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA und die SP-Nationalrätin Evi Allemann. Gegen die Initiative geredet haben die BDP-Nationalrätin Ursula Hauer und der Fabian Ochsner, Präsident der Gesellschaft der Luftwaffenoffiziere. Durch die Sendung geführt hat der Bundeshausredakteur Philipp Burkhardt, Technik Pascal Hiba.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.